Ich begrüße auch alle hier im Raum und im Stream. Schön, dass ihr da seid. Wir haben einen tatsächlich, wie Chris das schon gesagt hat, sehr interessanten Brief zu fassen. Und ich danke dir, Chris, dass ich meine Predigt jetzt ein bisschen verkürzen kann. Durch deine guten Aussagen schon. Das trifft sich gut. Ich möchte tatsächlich diesen Text, der heute vor uns steht, so ein bisschen in zwei, drei Dinge gliedern. Wir werden das nachher sehen. Der Bibeltext will uns ermutigen, mit alten Dingen zu brechen, alte Dinge aus unserem Leben wegzukappen und mit einem völlig neuen Blick nach vorn zu leben. Das ist eigentlich für Christen nichts ungewöhnlich Neues und trotzdem schreibt Petrus das an Christen. Er hat ja seinen Grund dafür, dass er das schreibt. Es gibt wohl immer wieder Dinge, die wir aus unserem alten Leben mitgenommen haben oder die immer wieder aufploppen und die massiv durchgeixt gestrichen werden müssen in unserem Leben. Und deswegen heißt der Untertitel Mutig glauben, Leben als Kind Gottes. Wenn du nie was bisher mit Jesus oder mit dem Gott der Bibel zu tun gehabt hast, so lass dich ermutigen, trotzdem einfach mal zuzuhören und zu schauen, wie Christen mit bestimmten Themen umgehen, wie sie ihr Leben verändern wollen und wie sie ihre Beziehung zu Gott sehen wollen und wie sie versuchen, diese Beziehung zu leben. Lerne einfach, hör zu. Und wenn irgendwas nicht klar ist, dann sprich irgendeinen an, am besten vorzugsweise Chris oder zur Not auch mich. Und dann kann man auch darüber nochmal nachdenken, neu nachdenken und darüber reden. Chris sagt ja schon, wir leben hier in Deutschland in einer nachchristlichen Zeit, einer nachchristlichen Kultur, also eine Zeit, die sich vom Christentum verabschiedet hat. Mehr und mehr. Das ist ein schleichender Prozess, aber wir sehen diese Auflösung immer deutlicher. Wir sehen, dass Gott aus vielen Lebensbereichen aber weggewischt wird. Neulich sahen meine Frau und ich mal einen amerikanischen Film und das Erstaunliche ist, in vielen amerikanischen Filmen wird immer noch vom Essen gebetet. Das ist im Deutschen nicht mehr da. Bei Christen sollte es da sein. Also wir sehen das Wegwischen von Gott aus allen Lebensbereichen. Wir sehen das Auflösen des biblischen Familienbildes und des Ehebildes. Wir sehen die Verachtung des ungeborenen Lebens. Wir sehen die Missachtung des Menschenbildes von Mann und Frau. Wir sehen die Missachtung des anderen zunehmend im Internet durch Hasskommentare, durch Autoanzünden, durch Gewaltaufrufe, durch Gewalttaten. Das alles sind letztlich Folgen davon, dass der Mensch sich von Gott verabschiedet hat. Nicht Gott hat sich von den Menschen verabschiedet, sondern der Mensch hat sich von Gott verabschiedet. Und es ist für uns als Christen absolut richtig, die Menschen, mit denen wir hier Umgang haben, auch zu lieben. Lieben nicht im erotischen Sinne, sondern lieben im göttlich-menschlichen Sinne zu leben, weil sie Gottes Geschöpfe sind. Das ist nach wie vor unsere Aufgabe. Aber wir sollten es bitte nicht wundern, wenn die Menschen uns nicht wieder lieben. Zu unserer Natur gehört es, die Menschen zu lieben. Zur Natur der Menschen, die Gott nicht kennen, gehört es, uns nicht zu lieben. Und das muss man schlicht und einfach mal im Hinterkopf haben, wenn man sagen, ey, die sind alle doof zu mir, die mögen mich nicht und dabei habe ich die doch alle lieb und so. Das ist normal. Der Jesus sagte, sie haben mich verfolgt und sie werden euch verfolgen. Das ist irgendwie eine Sache, die normal ist nach der Bibel. Auch Petrus hatte ja schon kaum, dass die ersten Gemeinden anfingen zu entstehen, wurde er sofort verfolgt. War mindestens dreimal im Gefängnis, schon relativ früh, in jungen Jahren der christlichen Gemeinde. Und diese beiden Briefe, erst und zweiten Petrusbrief, hat er wahrscheinlich kurz vor seiner Hinrichtung und vermutlich aus Rom geschrieben. Und vielleicht schrieb er auch genau deshalb diese Briefe, weil er das erlebt hatte. Und weil er sagen kann, liebe Gläubige, liebe an Jesus Gläubige, so kommt ihr durch diese Zeit durch. So schafft ihr das, in einer Zeit zu bestehen, die Gott nicht will und nicht mag. Meine Mutter ist mittlerweile schon 9 Jahre tot. Die sagte früher immer, so eine lange Zeit des Friedens in Deutschland, sie ist 37 geboren gewesen, so eine lange Zeit des Friedens in Deutschland gab es noch nie von 45 aufwärts an. Und wenn wir das ein bisschen überheben, so eine lange Zeit in Deutschland, dass Christen nicht verfolgt werden, sind das 75 Jahre seitdem, ist auch schon beeindruckend lange. Mal gucken, wie lange das noch so weitergeht. Als Christen wollen wir diese Zeit nutzen, den Menschen um uns herum von Jesus zu sagen und sagen, es gibt eine ewige Hoffnung für dich. In allen Nöten, in allen persönlichen Schwierigkeiten, aber auch in allen globalen Schwierigkeiten. Die Antwort ist immer Jesus, der Gott der Bibel. Und das versucht Petrus den Geschwistern so deutlich zu machen. Hab Mut, geradeaus zu gucken. Hab Mut, dran zu bleiben. Und er macht deutlich, dass Gott uns persönlich fähig machen will, in solchen Zeiten zu bestehen. Gott will Christen ausrüsten, um in schwierigen Zeiten einen klaren Kopf zu behalten, um in schwierigen Zeiten den Fokus, den Blickwinkel zu behalten. Und das, woran Gott am meisten arbeitet, ist die Beziehung zwischen uns, also dir und mir, und Gott. In diese Beziehung investiert Gott unwahrscheinlich groß. Und so ist auch im heutigen Text. Gott gibt Identität. Und ich möchte einmal den Text lesen, der vor uns steht. Ich lese aus der NEU. Ihr dürft mitlesen. Ansonsten könnt ihr auch gerne in eure eigene Bibel hineingucken. Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr früher das getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und weil ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Schon bevor es unsere Welt gab, ist er zu diesem Opfer ausgesucht worden. Aber erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er in Erscheinung getreten, euretwegen, die seinetwegen an Gott glauben. Denn Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen, damit euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist. Petrus beginnt unseren Abschnitt mit, darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Ich habe das mal überschrieben mit Folge der Botschaft. Gehe dem nach, was du gehört, gelesen hast. Stell dir vor, du fährst in Urlaub. Ich meine nicht Bayern, ich meine auch ein bisschen weiter weg. Du fährst in Urlaub zum Beispiel nach Peru, nach Brasilien oder nach Indien. Was brauchst du alles? Geld. Unterkunft, Impfung, Visum, ein Koffer. Empfehlen würde ich Pflaster, Thermometer und irgendwas, damit man keinen Durchfall kriegt. Du brauchst also deine Reiseapotheke zusammen und viele andere Dinge auch. Das heißt, du planst etwas. Du planst einen Weg und du sagst, ich fahre nach Indien. Innen drin weißt du, ich fahre nach Indien, das weißt du ja ein halbes Jahr vorher. Also planst du doch alles darauf hin. Du planst einen kompletten Urlaub und du weißt, ich bin innerlich bereit. Übermorgen geht der Flieger. Ist das so? Für die, die noch nicht in Indien waren, sondern vielleicht in der Schweiz. Oder. Es ist so. Alles ist klar, es kann losgehen. Petrus sagt, folge der Botschaft. Folge dem, sei innerlich bereit. Andere übersetzen, deshalb umgürtet eure, die Lenden eurer Gesinnung. Also strammt den Gürtel von eurem Gedanken, von eurem Denken, von eurem Sinn, was ihr vorhabt. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Also seid bereit, loszuziehen. Das hat eine kleine, wie nennt man das, Analogie auf das Volk Israel, das Ägypten ausgezogen ist. Also da gibt es schon durchaus Parallelen, auch in diesem Text. Ich werde darauf nicht weiter eingehen. Aber hier sagt er, seid bereit, umgürtet, macht alles klar dafür. Und die Botschaft, die Petrus sagt, warum sie losgehen soll, die steht in Vers 9. Das habe ich nun nicht abgebildet und müsste ich tatsächlich nachlesen. Oder ich lese es einfach vor. In Vers 9, beim letzten Mal kam das vor, steht nämlich, das Ziel des Glaubens ist viel Geld. Nein. Das Ziel des Glaubens ist Wohlstand. Das Ziel des Glaubens ist Gesundheit. Nein. Das Ziel des Glaubens ist die Errettung eurer Seelen. Gott hat einen völlig anderen Blick. Oh, Entschuldigung, Christian. Gott hat einen völlig anderen Blick auf die Dinge als wir. Wir meinen immer, wenn es uns hier gut geht, dann ist alles cool. Nein, das ist nicht das Ziel des Glaubens. Das Ziel des Glaubens ist Errettung für alle Ewigkeit bis in den Himmel hinein. Das ist das Ziel des Glaubens. Und darauf reflektiert Petrus, wenn er sagt, umgürtet, deshalb umgürtet oder darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und jetzt meine Frage. Kommst du mit? Kommst du mit? Bist du bereit für den Aufbruch? Hast du deine Koffer gepackt für den Weg zum Himmel? Sind deine Gesinnungen, deine Vorstellungen, deine Vorbereitung klar zum Aufbruch? Geht es los? Komm und guck hier mit mir nach vorn. Christen sind Menschen, die immer nach vorn gucken. Sie wollen ihre Vergangenheit nicht vergessen. Sie wollen daraus lernen, aber sie wollen niemals in der Vergangenheit leben. Christen leben maximal in der Gegenwart, aber ausdrücklich mit einem Blick nach vorn. Christen leben sind zukunftsorientierte Menschen, keine vergangenheitsorientierte Menschen. Nicht wie die Senioren, ich bin ja mittlerweile auch ein Senior. Die Senioren reden gern über die Vergangenheit, über das Gestern. Ne? Nein, Christen reden über das Morgen, über das M, nicht über das G. Petrus sagt, hier auch in unserem Vers, dass Gott das Ziel bestimmt hat. Es ist also kein menschlich ausgedachtes Ziel, wo wir eigentlich am besten mal hin wollten, sondern Gott hat das Ziel bestimmt. Gott hat einen Sinn gegeben in dein Leben und er fordert uns auf, und Petrus schreibt das hier in der Art nieder, lebe ein sinnbestimmtes Leben, also reines Kunstwort, gibt es nicht. Lebe ein sinnbestimmtes Leben. Wir lesen nochmal Verse 15 und 16. Im Gegenteil, sagt er hier, euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Was bedeutet das denn? Das bedeutet eine totale Ausrichtung auf Gott hin. Und zwar eine hundertprozentige. Es gibt keine 90-prozentige Christen. Das ist ohne Wert. Das ist ohne Wert. Das bringt überhaupt nichts. Es gibt nur ein hundertprozentiges Christsein. Und auch dem zu glauben, der Sinn stiftet. Wenn wir sagen, es gibt Gott und Gott hat es alles so gemacht, Gott hat uns für die Errettung unserer Seelen bestimmt, dann lasst uns das doch bitte auch einfach glauben. Glauben und Gehorsam sind übrigens eine Begrifflichkeit. Lasst uns das doch einfach glauben. Lass uns dem glauben, der sagt, dass das gut für uns ist. Und ich möchte mal ein paar Beispiele sagen, was Jesus kann und was Jesus gemacht hat. Jesus hat aus einem Mörder, Saulus seiner Zeit, später hieß er Paulus, einen demütigen Mann gemacht, der ganz klar für Jesus eintritt. Jesus hat aus einem zögerlichen, vielleicht ängstlichen Johannes Markus einen verlässlichen Nachfolger gemacht, auf den man setzen konnte, der aller Verfolgung trotzt. Jesus kann schwermütige Menschen, und es gibt Menschen, die haben einfach auch mit ihrer inneren Not zu tun, kann er Menschen verändern in jemanden, der tiefe Freude hat und diese Freude auch lebt. Jesus verändert Menschen von Grund auf. Nicht indem er ein bisschen Farbe raufmacht, sondern indem er sie grundverändert. Jesus kann aus einem Menschen, der viel meckert und mit allem unzufrieden ist und egal was, kann er einen Liebevollen machen, der ein weites Herz für Geschwister hat. Jesus kann aus Unversöhnlichkeiten der Familie tiefen Frieden schenken. Jesus kann aus einem harten Herzen, wie ich es habe, ein weiches machen. Jesus kann aus einem despotischen und unmöglichen Ehemann und Vater einen sanftmütigen und liebevollen machen. Jesus kann aus einer zänkischen, meckerigen oder gar herrschsüchtigen Frau und Mutter eine sanftmütige und liebende machen. Jesus kann aus einer diesseitsorientierten Arbeitshaltung eine jenseitsorientierte, also auf den Himmel orientierte machen, wie zum Beispiel bei Petrus, vom Fischer zum Fischfischer zum Menschenfischer. Das kann Gott. Das kann Jesus. So verändert Jesus Menschen. Es braucht manchmal seine Zeit. Und wenn du ein junger Christ bist von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, du bist ein Rohdiamant und das Schleifen tut einfach weh. Das tut richtig weh. Glaub mir, halte das auch einfach aus. Gott tut das durch seinen Heiligen Geist, indem er dein und mein Leben hinterfragt. Gott beschult uns. Habt ihr es mal gemerkt? Gott beschult uns. Der ist so gütig zu uns, dass er sagt, ihr seid beschulungsbedürftig. Gott beschult uns und er nennt das dann Predigen. Oder er nennt das Gespräche in Zweierschaften. Oder er nennt das Kleingruppen. Oder er nennt das Bibellesen. Aber Gott beschult dich und mich, damit wir einfach fähiger werden. Und, was nicht immer ganz leicht ist, Gott korrigiert uns auch. Und das auch durch andere Menschen. Gott benutzt Geschwister, um uns zu korrigieren. Gott will, Jesus will, dass wir ein besonderes Leben leben. Kein 0815 Leben dieser sinnlosen Welt. Gott will uns ein sinnvolles, sinnhaftes Leben geben. Ein Leben mit Sinn. Ein Leben, das von Gott geprägt ist. Ein Leben, das aus der Nähe Gottes die Kraft zehrt und zieht. Und Gott gibt dazu Orientierung. Ich möchte mal ganz kurz einen Moment innehalten und so zweieinhalb Fragen stellen. So, die eine Frage ist, wo stehst du jetzt in deiner Beziehung zu Gott? Wie sieht dein Leben aus? Bist du in den letzten Monaten oder Jahren Jesus ähnlicher geworden? Wir sollen Gott ähnlicher werden, Jesus ähnlicher werden. Bist du Jesus ähnlicher geworden? Oder bist du eher schwieriger geworden? Jesus sagt doch einmal, dass wir von ihm lernen sollen, oder? Lerne von mir. Das erinnern. Lerne von mir. Und wie geht's weiter? Ihr müsst jetzt antworten. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Lernt von mir. Wann habt ihr euch das letzte Mal in die Schulbank gesetzt und das gelernt? Wann haben wir uns das letzte Mal in die Schulbank gesetzt und gesagt, das will ich heute mal lernen. Und morgen und übermorgen und nächste Woche. Wann? Lerne von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Angenommen, Schule. Angenommen, wir sitzen in der Schule. In welcher christlichen Klassenstufe bist du eigentlich? Bin ich. Wie viel hast du schon gelernt? Lerner meint nicht allein Wissen, sondern meint Umsetzen. Es gab jemanden, das war ein großer, studierter Mann im Volk Israel, der hat sich Zeit genommen, das ganze Wort Gottes zu lernen und zu verstehen. Und dann, nachdem er es gelernt hatte, tat er das und dann erst lehrte er es. Er lernte, er tat und er lehrte. Und jetzt die Frage zurück. Wie viel hast du gelernt und in deinem Leben auch umgesetzt? Musst du vielleicht Nachhilfe kriegen? Ich kriegte in Englisch Nachhilfe früher, deswegen kann ich auch immer noch kein Englisch. Musst du vielleicht Nachhilfe kriegen? In Sachen, wer ist Gott und was meint Gott? Oder musst du vielleicht sogar eine Klasse wiederholen? Musst du einmal sitzen bleiben, eine Ehrenrunde drehen? Hätte mir gut getan. Egal. Musst du vielleicht mal neu kalibriert werden? Neu ausgerichtet werden, weil sich irgendwelche Dinge eingeschlichen haben, die deine Zielrichtung, dein Visier auf das Zielen verändert haben? Wir wissen doch, dass das Ziel, was Gott hier sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, total hoch ist, oder? Das ist doch wahnsinnig hoch. Was für ein cooler Anspruch, den Gott hier nennt und wo er uns hinhaben möchte, ist doch total herausragend, sinnvoll, erstrebenswert und gut. Vielleicht ist es mal ganz gut, oder tut dir mal ganz gut, jemanden offen zu fragen, wie er deine Entwicklung sieht. Zu fragen, Chris, wie ist denn meine Entwicklung in den letzten Jahren als Christ? Kannst du mal ein paar Worte dazu sagen? Nicht jetzt bitte, ne? Aber einfach mal diese Offenheit, einen anderen zu bitten, in mein Leben hineinzureden und zu sagen, da hast du Defizite. Oh, das ist mir aufgefallen. Da ist ein schleichender Veränderungsprozess entstanden und der wirkt sich jetzt so und so aus. Lassen wir doch mal andere Geschwister in unser Leben hineinreden, damit sie uns helfen, wieder in dichter zu Gott zu kommen. Schaut, Gott hat uns Geschwister zur Seite gestellt, weil er weiß, dass wir allein das nicht packen. Er hat uns Geschwister zur Seite gestellt, sein Wort natürlich als erstes den Heiligen Geist, um unser Leben zu führen. Aber Gott hat uns Geschwister zur Seite gestellt, damit wir besser werden, damit wir besser klarkommen im Leben. Das hat Gott getan. Also er ist sogar so gütig, dass er uns da nicht alleine lässt. Gott will reife Christen. Gott will Christen haben, die reif sind, die groß sind im Glauben, in der Beziehung zu ihm. Die andere Seite: lebe doch dein sinnloses Leben. Lebe es doch einfach. Vers 14. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet. Die Überschrift ist fies, oder? Lebe doch dein sinnloses Leben. Hör auf im Christsein, lebe dein sinnloses Leben, wenn du meinst, dass das zielführend ist. Und sterbe in deiner Gottesferne. Oder? Ändere dich. Richte dein Leben mit Jesus aus auf Gott hin. Das war der Mecker-Part. Diese beiden Textstellen beschreiben, woher wir, die wir uns Christen nennen, eigentlich kommen. Sie beschreiben, dass wir früher in einer Selbstbestimmung gelebt haben. Wir folgten unserer Meinung, wir folgten unserem Gefühl, wir folgten unserem körperlichen Verlangen, hier Begierden genannt. Wir waren unwissend, wir hatten keine Ahnung in Bezug auf Gott und was Gott eigentlich meint, was wirklich gut ist. Aber es hat sich geändert, als wir Christen geworden sind. Wir fangen auf einmal an, uns Gedanken zu machen über Dinge, die waren uns früher völlig egal. Da sagen wir, oh, ist das eigentlich richtig? Ist das gut, das so zu tun? Oh, was habe ich da wieder für ein Wort gesagt? Das will ich nicht mehr. Wir fangen an, über unser Verhalten, unser Reden, unser Denken nachzudenken und zu sagen, das passt eigentlich nicht in das, was Gott sich von einem Menschen, einem Christ, einem Kind Gottes vorstellt. Und deswegen hören wir, lesen wir die Bibel, deswegen hören wir Predigten. Wir wollen einfach unser Unwissen, unsere Unwissenheit bekämpfen. Wir sind unwissend in Bezug auf Gott und Gott will das bekämpfen. Und wir tun gut daran, Gott da einfach zu folgen. Früher lebten wir ein sinnloses Leben, das wir von unseren Vorfahren gelernt haben. Wer hat Eltern hier aus unserer Runde? Eine blöde Frage, ne? Okay, wer ist Elternteil hier in dieser Runde? Das ist schon spannender. Schaut, ja, geht bald los, Robin, ich weiß. Die Tage, ne? Viel Kraft euch und Geduld und Mut. Wisst ihr, wir als Eltern sollen unsere Kinder so erziehen, dass sie besser werden als Christen, als wir. Wer mag, kann Psalm 78 mal nachlesen. Gerne von mir zitierte Erziehungspsalm. Wir als Eltern sollen unsere Kinder so erziehen, dass sie bessere Christen werden, als wir sind. Das ist unser Job. Das ist eure Aufgabe als Eltern. Und wenn wir Kind sind und nach oben zu unseren Eltern gucken und sagen, das war ja ganz gut, was Papa und Mama mir beigebracht haben, aber ich denke, das geht in der Beziehung zu Gott noch besser. Dann habt ihr es verstanden. Seht zu, die ihr Kinder seid, dass ihr dichter an Gott kommt, als eure Eltern es je vermochten. Als eure Eltern es je geschafft haben. Als eure Eltern, Christian, das biegt schon wieder hier, Christian. Als eure Eltern das je hingekriegt haben. Kommt dichter zu Gott. Seht zu, dass ihr sie überflügelt. Eure Eltern werden es euch nicht neiden, glaubt mir. Die werden dankbar sein, dass Gott Menschen gebrauchen kann, die nicht so störrischen Herzens waren wie ich oder wie andere Eltern. Zurück zum Text. Es scheint, weil Petrus schreibt ja diesen Brief an Christen. Er schreibt ihn ja nicht irgendwo in die Walachei hinein, also in die Umgebung hinein, als Rundbrief in der Zeitung oder so. Er schreibt es an Christen. Es scheint also so zu sein, dass es auch bei Christen noch Dinge gibt, die eigentlich aus dem christlichen Leben verschwunden sein sollten. Die Gegenwart zeigt doch, dass Petrus wahrscheinlich recht hatte mit den Inhalten vom sinnlosen Leben. Wie kommt man aus der Nummer raus? Wir sollten sie erkennen, wir sollten Buße tun, das heißt, wir sagen sie zu Gott, dass wir da auf dem falschen Weg waren und bitten Gott, uns einfach von diesem Denken zu befreien, diese Sünde hinwegzunehmen und uns neu in sein Licht hineinzustellen. Ich will mal einige Dinge nennen, die so aus dem alten Leben kommen. Überschäumende Emotionen, Zorn. Alte Gewohnheiten. Altes Denken. Unversöhnlichkeit. Ein sehr geschätzter Ex-Kollege von mir sagte, er geht keinem Streit aus dem Weg. Das ist nicht das christliche Leben. Alle schwarz sehen. Kennt ihr solche Leute, die immer das halbvolle Glas sehen? Wenn ihr jetzt nach vorne guckt, da seht ihr jemanden. Die alle schwarz sehen, alles negativ sehen. Oder auch, was aus dem alten Leben kommt, die Überhebung der eigenen Person. Ich bin so ungemein wichtig. Ich weiß alles. Ich kann alles. Und ihr seid, könnt dankbar sein, dass ihr mit mir reden dürft. Es gibt solche Leute. Manche tragen meinen Namen. Also es gibt einfach sowas. Aber auch die andere Seite, die Bedeutungslosigkeit der eigenen Person. Es gibt in dieser Zeit Menschen, die sehen sich als völlig bedeutungslos, als nichts wert an. Die haben kein Selbstwertgefühl, kein Eindruck, dass sie überhaupt geliebt werden. Und das ist zutiefst traurig. Also bitter traurig. Und Gott will das nicht. Aber das sind Verhaltensweisen, die aus dieser Welt kommen, die wir, wenn wir zu Christen werden, zu Jesus kommen, die wir dann mit in das christliche Leben hineinnehmen. Und das müssen wir verändern im Licht Gottes. Wir müssen aus überheblichen Menschen demütige machen werden. Wir müssen aus destruktiven Menschen ermutigende Menschen werden. Wir müssen aus Menschen, die sich nur bedeutungslos fühlen, wertgeschätzte Christen machen, für die Jesus sein Leben geopfert hat, um sie zu erkaufen für den Himmel. Wir müssen neu lernen. Oder es gibt es auch mit dem Phlegma. Alles einfach aussitzen. Oder der Träg ist es leichter, Trägheit. Oder der Faulheit. Es gibt die Sünde der Faulheit. Es geht auch im christlichen Bereich. Wisst ihr, was Team heißt? Toll, ein anderer macht's. Ne? Wir haben ja viele Teams hier bei uns. Nein. X wird durch. Also, was ich sagen will, achten wir darauf, dass wir diese alten Verhaltensweisen unseres Lebens nicht in das christliche neue Leben mit hineinnehmen. Und wenn, dann müssen wir sie eliminieren. Durch X'en wegmachen. Das Schlimme ist, das schreibt er hier, Petrus, das habt ihr von euren Vorfahren gelernt. Brauche ich zu wiederholen, habe ich vorhin schon gesagt. Aber es sind tatsächlich Dinge, die Nähe zu Gott massiv beschädigen. Wenn ich den Eindruck habe, ich bin nichts wert, dann glaube ich Gott nicht, der mich als sehr wertvoll erachtet. Wenn ich einen Eindruck habe, dass alles um mich herum Käse ist und dass ich mit jedem streiten muss, dann habe ich Gott nicht verstanden, der Frieden will. Gut, hier beschreibt nun Petrus, dass wir da rausgekauft sind, wieder so ein Kunstwort. Wir sind rausgekauft aus dieser Situation, wir haben völlig neues Denken. Und das bedeutet, du hast eine Lebensveränderung von Grund auf. Wenn du mein eines Kind hat ja irgendwie ein Haus irgendwann letztes Jahr beziehen sollen, das ging irgendwann dann im Februar los. Das musste kernsaniert werden. Gott braucht mindestens eine Kernsanierung in unserem Leben, wahrscheinlich einen Abriss, einen Neubau. Das ist noch viel treffender, das Bild. Aber einfache Farbe rüber zu malern, das reicht nicht. Und wer war das noch, der gesagt hat, er zieht sich selbst einen Hahn aus dem Sumpf? Münchhausen, genau. Das geht bei manchen von uns, mag es noch gehen. Nicht mehr bei allen. Aber es geht ohnehin nicht. Man kann sich nicht aus dem eigenen Hahn, aus dem Sumpf herausziehen. Das heißt, man kann sich auch nicht selbst erlösen. Und diese Mutter-Erde-Geschichte und sowas, wir packen die Plazenta hin und pflanzen dann einen Baum drauf, das ist, hängt damit zusammen, dass die, was zur Erde gehört, Mutter Erde. Nein, das brauchen Christen nicht. Alles Unfug. Es muss jemand von außen kommen, der uns aus diesem Sumpf herauszieht. Es muss jemand von außen kommen, der für dein Leben bezahlt, damit du fähig wirst für den Himmel. Es muss jemand von außen kommen, weil wir, weil du, weil ich, weil wir das nicht schaffen und niemals schaffen werden. Deswegen brauchen wir Hilfe von außen. Und das ist, ich habe es schon erwähnt, Jesus Christus. Er hat den Kaufpreis bezahlt, damit wir in den Himmel kommen können. Du bist aus einem sinnlosen Leben freigekauft. Und die Frage stellt sich natürlich als Christ, warum sollten wir eigentlich in diesen alten Elementen weiterleben? Warum sollten wir die in unserem Leben wieder irgendwie streicheln, hofieren? Warum sollten wir die weiter fördern? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Eigentlich wissen wir das. Wir tun gut, wenn wir dem auch folgen. Gott möchte nicht, dass du in der Beziehung zu ihm, in der Nachfolge ihm gegenüber sitzen bleibst und eine Wiederholung brauchst. Gott will dich geradeaus durchführen, mehr als universitäre Abschlüsse. Dahin will Gott dich führen. Du bist zu höheren Berufen. Du bist zu höherem berufen und nicht zu dem Vergänglichen dieser Erde. Was Gott mit dir vorhat, ist unfassbar groß. Folge deiner Bestimmung. Denn seid heilig, denn ich bin heilig, sagt wie der Vater, so der Sohn. Gott will uns auf seine Ebene ziehen. Das hört jetzt, ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit diesen Aussagen und auch sehr demütig. Auf keinen Fall will ich mich da überheben. Aber hier steht das geschrieben. Nein, lebe kein sinnloses Leben. Lebe ein Leben, das zielgerichtet ist auf Gott. Überlege, lies, lerne, triff gute Entscheidungen. Triff die mit Menschen, die auch Jesus gehören. Lasst euch bestärken gegenseitig. Guckt in die Bibel, guckt nach, was da steht. Ey, was bedeutet das denn für mein Leben eigentlich? Auch heute alltäglich. Was mache ich denn mit meiner Berufswahl? Wonach soll ich mich ausrichten? Und all die Dinge, wie, guckt nach, besprecht, geht weiter. Ich möchte auch zu meiner letzten Folie kommen, wenn die nicht gerade ausgegangen wäre. Danke. Sie ist wieder da. Gewesen. Vorgestern hörte ich, die Sterblichkeit in Deutschland liegt genau bei 100%. Ihr wart auch dabei. Die Sterblichkeit in Deutschland liegt exakt bei 100%. Also da gibt es auch irgendwie nichts zu verbessern. Und zwar alle Bewohner. Ist natürlich ein bisschen plakativ geäußert, aber es zeigt letztlich, dass wir Menschen nur eine kurze Zeit auf dieser Erde haben. Und der Bruder, der am Freitag beigesetzt worden ist mit 89 Jahren, ist schon eine Ausnahme. Aber wir haben nur eine kurze Zeit. Ich bin ja immer so ein bisschen komisch, als wir dann zu der Beisetzungsstätte gegangen sind am Friedhof, da guckte ich bei manchen Steinen nach, wie alt die geworden sind. Also bin ich halt, ne? Denke ich, okay, manche von denen sind jünger als ich, als sie sterben mussten. Und dann dachte ich, okay, die Sterblichkeit beträgt 100%. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass wir uns über die Zukunft Gedanken machen müssen. Das ist unser Hauptproblem. Wir müssen über die Zukunft nachdenken. Das beeinflusst unsere Gegenwart. Mein Blick auf die Zukunft beeinflusst mein Sein heute. Meine Reisevorbereitung für Indien beeinflussen mein Verhalten heute. Und genauso ist es im christlichen Leben. Mein Blick auf die Zukunft, auf den Himmel, beeinflusst mein Verhalten heute. Ich möchte dich mit auf die Reise nehmen. Und zwar auf die Reise in den Himmel. Das ist ein guter Weg. Nur das Problem ist, ich bin nicht der Reiseleiter. Das ist vielleicht gut, dass ich das nicht bin. Der Reiseleiter ist Jesus Christus. Und er sagt nicht nur, dass er der Reiseleiter ist, ich sage mal ganz einfache Worte, sondern er ist auch der Weg. Er ist auch der Weg dahin. Er sagt, folge mir nach. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Jesus ist derjenige, der Weg in den Himmel ist. Er hat alles vorbereitet. Und die Frage ist, wie fit sind wir? Wie fit bist du? Wie fit bin ich für diesen Weg in den Himmel? Gott will, dass wir fähig werden für das Ziel. Und dieser Prozess nennt sich Heiligung. Hört sich ganz blöd an, das ist irgendwie ein fast verschwundener Begriff aus dem allgegenwärtigen Sprachgebrauch. Aber dieser Begriff, dieser Prozess meint Heiligung, näher an Gott zu kommen. Ein kleiner Prozess auf dem Weg dieser Heiligung, ich habe jetzt wiederholt das, glaube ich, das zweite Mal oder das dritte Mal, ein kleiner Prozess auf diesem Weg dieser Heiligung ist, dass wir uns mit den Gedanken, die Gott uns geschrieben hat, gesagt hat, beschäftigen müssen. Das heißt, wir lesen schon mal in der Bibel. Vielleicht auch schon mal häufiger. Manche schaffen das sogar täglich in der Bibel zu lesen. Dazu möchte ich gerne noch ermutigen. Wir brauchen einfach diese Prägung durch Gott und durch Gottes Geist. Gott kann nur das in uns erreichen und diese Saiten nur zum Klingen bringen, wenn wir die irgendwann mal aufgespannt haben. Nur so geht das. Wenn wir niemals irgendwas von Gott in uns hinein aufgenommen haben, wie will Gott dann das abrufen können bei uns? Das funktioniert zum Leben nicht. Im normalen Leben funktioniert das nicht. Sondern ich meine, dass es im geistlichen Leben alles einfacher ist. Diese Prinzipien sind die gleichen. Gott kann das abrufen, was wir einmal irgendwie bei ihm, von ihm gehört haben. Dein Denken, unser Denken, mein Denken muss verändert werden. Unser Text vom vorhin bezogen heißt, wir sollen Gott ähnlicher werden. Aus Dankbarkeit, nicht aus Zwang. Es ist ein Vorrecht, Christ zu sein. Es ist ein Vorrecht, Christ zu sein. Es ist ein Vorrecht, in den Himmel zu kommen. Es ist kein Selbstläufer und keine Selbstverständlichkeit. Wir dürfen Menschen sein, die in diesen Himmel kommen. Himmelsbürger, heute schon hier auf der Erde. Und wir sind Heilige. Wir müssen nicht von irgendwelchen Leuten heilig gesprochen werden. Klammer auf, das ist Quatsch, Klammer zu. Sondern wir sind Heilige. Das steht in manchen Stellen im Neuen Testament auch so geschrieben. Wir zählen zu solchen, die zu Gott gehören. Sei, jetzt ist die Wand wieder da, sei, wozu du bestimmt bist und lebe, wozu du bestimmt bist. Kommst du mit? In dem Lied, das wir gleich singen werden, geht es unter anderem um das Thema, Gott hat uns durch seine Gnade befreit und zu höherem berufen. Gott hat uns durch seine Gnade befreit und will mehr. Im Refrain singen wir schließlich eine Bitte oder einen Ruf an Gott, der da heißt, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Mach uns klar, dass das, was Gott sagt, auch hier in diesem fetten Buch, das ist wahr. Wenn wir nur mehr verstehen würden. Ich glaube, wir würden Dinge erleben in unserem Leben, Erfahrungen mit Gott sammeln, die sind unfassbar groß. Wenn wir nur ein Tickchen mehr an Gott zutrauen würden, ihm vertrauen würden. Das ist kein Verlust. Im ganzen Leben war es nie ein Verlust, sondern ein Gewinn pur. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und wenn ihr könnt, steht gerne dazu auf. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du uns liebst. Wir wollen dir danken, dass du alles getan hast, um uns Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen. Wir wollen dir danken, dass du unser Leben ausrichten willst auf dich, auf den Himmel. Wir wollen dir danken, dass du alles getan hast. Und noch einmal wollen wir dich rühmen, dich preisen, dich ehren. Hilf du unserem Unverstand, dass er einfach wegkommt und dass wir verständiger werden, dass wir sehen, wie du bist, wer du bist, was du kannst und wohin du uns führen willst. Wir danken dir, dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast und dass du dich um uns sorgst und dass du bei uns bist. Amen.